Auf vielfachen Wunsch der Community hat das Projekt Orgenspalter TV jetzt auch einen Podcast bekommen. Der Podcast entsteht vor allem für die Supporter auf Patreon, aber die meisten Folgen landen mit etwas Versatz überall, wo es Podcasts gibt. Das hier ist The Good Batch und normalerweise würde ich an dieser Stelle Hallo Nico sagen, aber Nico ist heute nicht dabei. Stattdessen habe ich zwei Gäste, die mir zur Seite stehen werden, während wir heute eine Trilogie von Folgen besprechen. Das sind einmal Tobias und einmal Flo. Erstmal hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo, danke, dass wir da sein dürfen.
Sehr gerne. Ihr solltet an dieser Stelle, das ist so der erste Eindruck, den ihr hinterlasst, einmal kurz erzählen, was euer Projekt ist, über das wir zusammengekommen sind. Es hat, ich glaube, das ist jetzt keine große Überraschung, etwas mit Star Wars zu tun und mit Archiven.
Ja, wir sind von der Jedi-Bibliothek, einer Website, die sich primär um Star Wars-Literatur kümmert. Sowohl in Datenbank als auch Newsberichterstattung, Rezensionen und alles drumherum. Und wir haben auch seit, Gott, das sind jetzt auch schon 6 Jahre, auch einen eigenen Podcast, wo wir auch eben primär über Star Wars Bücher und Co. sprechen.
Das heißt, ihr widmet euch wirklich in erster Linie der Romanseite. Das ist erstens viel und zweitens immer so auch ein bisschen das übersehene Stiefkind, finde ich, des Star Wars Kanons, wo immer die Leute die Fehler wieder ausbügeln dürfen, die in die Storyline reingeraten sind von irgendwo anders. Habe ich das falsch im Kopf?
Nee, das trifft es relativ gut, glaube ich, oder Flo?
Ja, na, Comics sind auch auf jeden Fall noch dabei, ein großer Bestandteil. Davon gibt es auch eine Menge, viel Gutes, aber auch einiges nicht so gut ist, so ist das. Genau.
Da muss ich ja direkt auch fragen, wenn wir heute über The Clone Wars reden, kennt ihr doch sicherlich auch die Clone Wars Comics, die lange vor der Animationsserie existiert haben. Habt ihr die noch relativ frisch drauf?
Ich habe die mal gelesen, glaube ich, als ich noch sehr jung war, aber drauf habe ich sie nicht mehr. Tatsächlich, was ich so ein bisschen im Kopf habe, ist aktuell, wenn man über Clone Wars spricht, so Brotherhood von Mike Chen. Das ist ein Roman über Anakin und Obi-Wan direkt nach Episode 2. Da schlägt so ein bisschen die Brücke zwischen Episode 2 und dem Beginn von Clone Wars. Das ist so das, was mir jetzt sofort bei Literatur in den Kopf schießt. Aber einfach, weil es wahrscheinlich am aktuellsten ist.
Das ist auch ein Punkt, glaube ich, wo immer mal wieder nachgearbeitet werden musste. Und man könnte auch einfach unterstellen, dass The Clone Wars an sich keinen anderen großen Job zu tun hatte, außer unterhaltsam zu sein und dafür zu sorgen, dass man glaubt, dass diese zwei Leute befreundet sind, damit das Ganze auch einen emotionalen Impact hat in Revenge of the Sith. Aber ja, ich musste nur gerade dran denken, weil die Clone Wars Comics waren damals so ein großes Ding, aber es ist echt schon eine Weile her. Aber immerhin, hin und wieder tauchen mal ein paar Dinge auf, die einen Rückgriff drauf sind. Ayla Secura und Quinlan Vos sind ursprünglich aus den Comics, die aber zugegebenermaßen in den Folgen heute überhaupt nichts irgendwie mit der Story zu tun haben. Stattdessen geht es heute um das spannendste Thema in der Galaxis. Womit beschäftigen wir uns denn?
Banken.
Geld.
Geld,
haben wir jetzt dasselbe gesagt? Nee.
Nee, Banken und Geld und wahrscheinlich noch so ein bisschen Politik ist auch noch dabei. Also genau die schönen Punkte, die man bei Star Wars immer, gerade bei den Prequels, immer so kritisch sieht. Aber finde ich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Aber da kommen wir wahrscheinlich noch drauf.
Ja, sagen wir so. Ich finde es interessant, dass bei einer Serie, die eigentlich für eine ziemlich junge Zuschauerschaft gedacht war, es ist jetzt auf einmal um Banken und das Rückzahlen von irgendwelchen Sachen, die geliehen worden sind, an unterschiedliche Fraktionen und wie hoch der Prozentsatz drauf ist und was weiß ich was alles. Also das ist, da kriege ich schon irgendwie so einen Blick, der irgendwie sehr in die Ferne schweift, wenn mein Gehirn versucht, sich abzuschalten. Ich bin gespannt, ob wir da durchkommen und am Ende auch verstehen, was da alles passiert ist. Also,
das ist eine andere Frage.
Ja. Wir werden am Ende dieses Podcasts einen Blick zurück darauf werfen, wenn wir euch wieder zurück in die Bibliotheken entlassen. Und mal gucken, ob ihr das gut überstanden habt. Also, wir reden über 3 Folgen aus der 6. Staffel. An Old Friend, The Rise of Clovis und Crisis at the Heart. Und Rise of Clovis verrät schon, dass ein Charakter wieder zurückkommt, den wir eine ganze Weile früher schon mal kennengelernt haben. Rush Clovis, der gute Bekannte von Padmé aus früheren Zeiten, auf den Anakin ganz grauenhaft eifersüchtig ist. Aber vor allen Dingen geht es erstmal um Banken. Wer möchte es sich denn aufhalsen bzw. auf die Schulter nehmen und kurz einmal zusammenfassen, was in der ersten Folge von diesen dreien passiert in An Old Friend. Das ist die 5. Folge der 6. Staffel, ja. Und dann folgen die 6 und die 7. Liebe Freiwillige?
Ich melde mich freiwillig als Tribut.
Doch, perfekt. Puh.
Also,
sehr gut, okay, leg los.
Also, wie ich es verstanden habe, kommt Padme nach Scipio, der Welt des Bankenclans von den Moons, die wir auch kennen von Blagues und so, die da war ja auch ein Moon, um die Überweisung des Bankenclans zu überwachen, um Gelder zu bekommen, um Kriegsflüchtlinge zu helfen, die später nie wieder eine Rolle spielen werden. Das wäre auch so schon mal ein Punkt. Und dann kommt aber recht schnell raus, dass Rush Clovis, derjenige, der sie in Staffel 2 damals verraten hat, als sie die Pläne für die Druidenfabrik gestohlen hat, der Chefunterhändler sein soll. Und davon ist Padme gar nicht begeistert. Bis er ihr ziemlich, sagen wir mal, strange nachts auflauert und ihr sagt, hey, da passiert übrigens was beim Bankenclan. Und da ist Korruption am Werk. Die Separatisten sind mit der Handelsföderation im Bunde. Und die Tresore sind eigentlich leer. Und keiner kriegt mehr quasi Kredite. Es wird nur hin und her geschoben, das Geld, aber eigentlich gibt's gar keins mehr. Und das möchte Padme dann aufdecken, kommt mit ihm dabei in den Tresor oder durch seine Hilfe in den Tresor. Nur muss dann seine Padmes Assistentin die Stromversorgung sabotieren, was eigentlich er machen wollte, aber er kommt da nicht weg. Die wird dann daraufhin auch von Embo erschossen.
Ja, Embo, der Kampfmönch mit genau. dem Hund und oh, mit Hund und Hut, der irgendwie Hut, sie schon ja. beobachtet und ja. jetzt die Handmaiden bzw. die Helferin umbringt.
Sehr viele Rückgriffe auf Staffel 2 irgendwie. Also da ist ja auch aus Staffel 2 von dieser Kopfgeldjäger-Folge noch bekannt. Genau, und die Bombe explodiert, der Strom fällt aus, Padme hat die Chance im Tresor die Verwirrung zu nutzen, um die Beweise zu sichern. Und dann wird sie aber verhaftet, weil sie eben spioniert hat. Und dann kommt ihr Anakin zu Hilfe, wer sonst? Und zusammen mit ihm und Rush möchten sie von Scipio fliehen, werden dann aber von Embo verfolgt, der versucht scheinbar sie aufzuhalten. Am Ende schafft das nicht und Palpatine ist zufrieden, dass er es nicht geschafft hat, weil er wollte, dass sie entkommen. Das ist der Plot der ersten Folge.
Ja. Das ist schon ein bisschen so ein Schauwert am Ende, diese Verfolgungsjagd. Ich meine, wenn man es mag. Es ist wieder sehr viel Piu-Piu und sie rutschen durch die Gegend und Dinge fallen über Klippen und was weiß ich was alles. Aber ja, am Ende sehen wir, dass Embo den Auftrag von Sidious, von Palpatine selber bekommen hat. Ich verstehe trotzdem an diesem Punkt, muss ich zugeben, nicht, warum er die Helferin von Padme umgebracht hat.
Ja. Das ist ein guter Punkt.
Versteht ihr das? Also, warum die sterben musste?
Das ist so, genauso wie die Verfolgungsjagd, finde ich, schwierig zu beantworten, weil auch die Verfolgungsjagd macht in dem Sinn ja keinen Sinn, weil er wollte ja eigentlich nur, dass sie von Scipio verschwinden, aber es wollten sie ja sowieso. Also sie wollten ja eh nach Coruscant und die Beweise an den Senat bringen und jetzt werden sie ja nur von Embo quasi verfolgt und dadurch noch schneller zur Flucht gezwungen. Und mit warum die Handmaiden sterben sollte, ja eigentlich sollte ja Clovis das sein. Jetzt hat er aber die Handmaiden erschossen, weil sie halt da war. Aber hätte er dann auch Clovis erschossen, finde ich halt komisch, weil Clovis wollen sie ja eigentlich manipulieren später, in den späteren Folgen, damit er für sie handelt als neuer Chef des Bankenclans. Also so richtig, warum jetzt Tecla Minau da sterben musste, vor allem, weil sie vorher in der Kontinuität ja eigentlich nicht tot war nach Episode 3 oder in Episode 3, ist irgendwie komisch.
Ja.
Du hast den Namen von ihr drauf. Für mich ist das immer Handmaiden 1, 2, 3 und 4, wenn überhaupt. Also irgendwie Dorme weiß ich irgendwie zumindest einen noch. Aber okay, ich bin beeindruckt. Tecla Minau ist jetzt tot.
Ja.
Wo sie vorher in einer anderen Realität überlebt hat, die gesamte Zeit.
Ja.
Schade für sie.
Habe ich mir auch nur gemerkt, weil sie damals in der einer meiner Lieblingsfolgen Helden auf beiden Seiten oder ja, das war die für Padmes Rede genutzt wurde, weil sie ja da auf sie zurückgreift und sagt, meine Handmaiden übrigens, die macht das und das mit und die einfachen Leute leiden unter dem Krieg und sowas und
das ist die gleiche.
Das ist die gleiche.
Oh, okay. Hm. Ja, gut.
Alright, ich komme da auch immer durcheinander, aber ja.
Ich meine, es ist ja nicht unabsichtlich, dass ursprünglich ja ein Kader von Frauen, die sich alle ähnlich sehen sollen, funktioniert bei mir auf jeden Fall.
Ja, same.
Ja. Flo, willst du denn die zweite Folge übernehmen? The Rise of Clovis.
Oh Gott, also ist so eine detaillierte, tolle Inhaltszusammenfassung, wie der Tobias das gerade abgeliefert hat, kriege ich vielleicht nicht hin, aber ich versuche das trotzdem mal nach meinen besten Möglichkeiten zusammenzufassen. Genau, am Ende der ersten Folge entkommen die ja, genau, also Clovis an Bord mit Anakin und Padme und die führt es jetzt nach Coruscant, wo sie eben erstmal mit, ich glaube Palpatine erstmal ein bisschen plaudern. Und eben dann, ja, festgelegt wird, dass, beziehungsweise Clovis vorschlägt, glaube ich, dass die beiden, also Padme und Clovis, jetzt zusammenarbeiten, um eben aufzudecken, was da bei dem Bankenclan nicht so richtig, ja, läuft. Beziehungsweise, was da nicht so richtig hinhaut, hat man ja irgendwie schon rausgefunden. Die ganzen Konten sind irgendwie leer, da ist irgendwie kein Geld vorhanden, aber man will das eben weiter untersuchen. Und das machen die jetzt eben zusammen. Das gefällt aber natürlich einem ganz und gar nicht, nämlich Anakin, der sehr, sehr eifersüchtig auftritt in dieser Folge. Und ja, da kommt es auf jeden Fall dann zu einigen Spannungen zwischen ihm und Clovis, wobei Spannungen da wahrscheinlich noch untertrieben sind. Die beiden prügeln sich ja dann regelrecht in dem Apartment von Clovis und da dachte ich mir jedes Mal so, oh, jetzt ist er aber fertig, jetzt hat er ihn auf den Tisch geworfen. Und das ist eine Prügelei, die hört gar nicht mehr wieder auf.
Die Schlägerei ist, glaube ich, schon mit das Denkwürdigste.
Ja, die ist hängen geblieben.
Ja, wo Clovis dann sagt, ah, du großer Jedi, dann stell dich mir doch mal ohne Machtkräfte und ohne Lichtschwert. Und dann.
Das macht er natürlich, ne? Das macht er natürlich super gern und dann geht's richtig ab. Und er hört gar nicht mehr wieder auf, ne? Also es geht immer und immer weiter.
Ja. Dann kommt Captain Typho rein, der zu Recht sich fragt, was zur Hölle da los ist, weil er nur irgendwie den Lärm hört von Möbeln, die kaputt gehen und allem. Und Clovis behauptet dann, jemand hätte sie angegriffen und Anakin hätte den Angreifer abgewehrt. Also der vertuscht das, dass die beiden einfach, weil sie Deppen sind und sich um Padme streiten, die überhaupt kein Interesse dran hat, dass man sich um sie streitet, sich gegenseitig gehauen haben. Ja, aber das ist auch der Grund, warum Clovis ins Krankenhaus kommt und da kriegt er dann die entscheidende Nachricht von Dooku.
Right. Über die Medi-Droiden. Jetzt ist es wieder da. Genau, der Medi-Droide, der dann, ich arbeite übrigens für Count Dooku, sagt. genau, das ist mir irgendwie auch hängen geblieben, fand ich auch witzig. Ich bin übrigens ein Diener von Count Dooku. Und da legt er eben da den, das Holo, wie sagt man, diesen Holo-Sender, sage ich mal, hin. Und da erscheint dann Count Dooku und lockt ihm eben in die Falle, ne? Dass er von der Seite der Separatisten das unterstützen würde, wenn denn Rush Clovis die Aufsicht für die Banken da eben übernehmen würde. Ne? Was ja auch, wie später dann in der nächsten Folge noch rauskommt, Palpatine eingefädelt hat im Hintergrund. Genau. Ich glaube, so endet die Folge auch.
Ja, es endet mit der Wahl von Clovis zum neuen Vorsitzenden von Republik und Senat, von Republik und Separatisten, die beide sich einig sind, dass er der Richtige ist. Ein bisschen Überzeugungsarbeit ist in der Republik oder im Senat notwendig, weil, wir haben seine Vorgeschichte ja gesehen, dass er die Republik verraten hat als Senator von Scipio damals. Aber jetzt sagen sie, ja gut, aber der ist dadurch ja so gut vernetzt bei den Separatisten, das heißt, beide akzeptieren ihn und dann ist er bestimmt auch jetzt neutral und Palpatine sagt ja neutral. Auch noch,
Ja.
Ja, so richtig vertrauen tue ich ihm nicht, aber lass ihn das mal machen.
Ja.
Genau. Ich finde das auch teilweise irgendwie schwer zu greifen. Ich gebe zu, dass ich zum Beispiel ursprünglich vor The Clone Wars immer dachte, der intergalaktische Bankenclan, der ist auf jeden Fall auf der Seite der Separatisten, weil wir ja die da alle zusammenhocken sehen. Einen Moon für die Banken und jemanden von der Techno-Union und sowas. Aber sie sind eigentlich neutral. Beziehungsweise sie verleihen sogar an beide Parteien Geld, aber jetzt ist ihnen das Geld ausgegangen. Das heißt, sie sind auch noch schlecht in dem, was sie machen. Ich bin sehr verwirrt, was das für eine Organisation ist, um ehrlich zu sein.
Ja. Das ist aber so generell, glaube ich, das Problem. Also in Episode 2 wird es definitiv angedeutet, ne, wenn Obi-Wan auch diesen Rat der Separatisten das erste Mal sieht. Und da sitzt ja auch der Moon vom Bankenclan drin und spricht Dooku die Unterstützung zu. Ist halt die Frage, inwieweit man das öffentlich macht, weil eigentlich sind die Banken ja unabhängig.
Mhm.
Das heißt, sie sind halt dann dabei und unterstützen die Separatisten, weil sie davon sich vielleicht Profite erhoffen. Aber die Republik ist genauso auf sie angewiesen. So kann man es natürlich rückwirkend noch erklären. Aber das gleiche Problem hatten wir ja mit der Handelsföderation, hat man ja dann später auch gesagt. Ja, das ist ja nur der eine da, nur Vizekönig Gunray, der ein Separatist ist. So Lord Dodd und so sind ja offiziell noch Senatoren der Republik. Ja. Weil man sie ja braucht, weil die Handelsföderation so wichtig ist. Also das ist immer so, wie man es halt gerade für die Story so ein bisschen braucht, gefühlt sich an.
Naja, man könnte natürlich auch sagen, ja, sie sind neutral. Man könnte natürlich auch sagen, sie sind für das Geld. Ne? Das ist, im Endeffekt ist es ja eine Bank. Und ich meine, in einem Krieg, wie kann in einem Krieg das Geld ausgehen? Ich meine, die Separatisten brauchen Geld, um den Krieg zu führen. Die Republik braucht das Geld. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wieso ist denn eigentlich das Geld ausgegangen? So, ich weiß gar nicht, ob das erklärt wird. Vielleicht habe ich es schon wieder vergessen. Aber da habe ich mich auch gefragt, Wie kann das denn eigentlich sein? Also hat man das, ich glaube, es wird irgendwie angedeutet, dass es an irgendjemanden in kleinen Summen überwiesen wurde. Das ist mir auch noch nicht ganz klar, ob das jetzt Palpatine war oder weiß nicht. Wie habt ihr das verstanden?
Also ich habe das so verstanden, dass sie verschleiert haben, dass das Geld nicht mehr da ist, indem sie ständig irgendwie von einem Konto aufs andere geschoben haben. Und in der dritten Folge geht es ja unter anderem darum, dass die Separatisten sagen, wir zahlen unsere Zinsen einfach nicht. Ja, und wenn du dein ganzes Geld verliehen hast, aber niemand gibt dir Zinsen, dann sitzt du da und drehst Däumchen. Ich glaube, aber ich gebe zu, dass ich da wenig Durchblick habe und die Folge mir auch nicht geholfen hat.
Also das, was sie an Geld verloren haben, ist, glaube ich, so wirklich an diese, wirklich auch durch Korruption verloren gegangen. So wird es zumindest erklärt, diese hunderten kleinen Abhebungen, die da immer passiert sind. Und quasi das, was sie an Zinsen wieder reinbekommen haben, haben sie dann so als Kriegsprofiteure wieder rausgegeben. Oder an ihre eigenen, weiß nicht, Verwandten oder so, was man halt
ja,
so macht.
Ja, das frage ich mich halt auch. Genau. Ja. An wen geht das ganze Geld? Ja, das ist irgendwie die Frage, die bei mir so offen bleibt irgendwie.
Bestechungsgelder wahrscheinlich oder so, dass keiner hinguckt, wie die Konten leer werden.
Ja, ja, geht
oder
an
die für fünf, die tollen Hüte.
Ja.
Ja.
Ja, die fünf Familien geht das dann. Naja, das sind ja fünf Familien. Also, naja. Oder fünf Clans. Wie war das? Ja.
Ja, die Core Five, die da die Vorsitzenden sind. Ist sowieso seltsam, alle Leute von den Bankenclans sind Moons. Und dann ist Rush Clovis, der sehr offensichtlich ein Mensch ist. Ich meine, der erklärt zwar, ich glaube in der zweiten Folge redet er drüber, wie es dazu gekommen ist, dass sein Vater für die Moons gearbeitet hat und er quasi von denen aufgezogen worden ist. Aber es ist trotzdem irgendwie so, es erscheint einem bis dato, dass es eine spezieseigene Organisation ist, auch wenn sie intergalaktisch ist. Aber jetzt kriegen sie auf einmal einen Menschen vorgesetzt, beziehungsweise die Core Five werden sogar verhaftet aufgrund der Informationen über Veruntreuung oder was auch immer da jetzt passiert ist. Die vielen kleinen Abhebungen, ja, die Informationen, die sie aufgrund auch des sinnlosen Opfers von, wie hieß sie?
Tekla Minau,
genau, bekommen haben, die Energieversorgung in die Luft gesprengt hat. Ja, damit sind die jetzt abgesägt, die fünf Kernmoons. Und Rush Clovis tritt offiziell jetzt die Aufsicht über den intergalaktischen Bankenclan an und sagt, das wird jetzt alles viel besser. Und dann setzt er sich in sein cooles Büro, das hinter so einem großen runden Fenster ist, das den Hauptsitz des Bankenclans überwacht und hat ungefähr 5 Sekunden, in denen er sich darüber freuen kann, dass das alles ganz gut gelaufen ist, bevor sich Dooku meldet und sagt, hallo. Übrigens, alles, was ich dir versprochen habe, war gelogen. Wir bezahlen unsere Zinsen nicht. Und woraufhin Clovis sagt, aber dann ist immer noch kein Geld da. Was mache ich denn dann? Ja, du hörst einfach die Zinsen für die Republik. Und wenn du das nicht tust, so wie wir uns das wollen, dann machen wir öffentlich, dass wir quasi dich in diese Position gebracht haben. Und dann bist du wieder am Ende. Also er erpresst ihn schlicht und einfach. Hat ihm geholfen, an diesen Posten zu kommen. Und will jetzt, dass er das tut, was Dooku will. Vollkommen überraschend, ja, dass der Separatistenanführer das möchte. Ja.
Ja, hat er nicht durchschaut, ne? Scheinbar. Ist ja darauf reingefallen.
Ja. Diese Neuigkeit, sag ich mal, sorgt nicht unbedingt für Begeisterung auf Seiten der Republik. Palpatine verkündet das so, jetzt ist schiefgegangen, jetzt der Bankenclan erhöht die Zinsen, kann ich gar nichts tun, ich armer Kanzler. Und alle buhen natürlich. Gleichzeitig taucht dann eine Separatistenflotte auf unter Dooku, die Scipio angreift. Und das, ich meine, das ist so von, wir erpressen dich zu, wir greifen deinen Planeten an. Das ist eine ziemliche Eskalation. Aber es geht einfach zumindest meine Interpretation darum, da noch viel, viel mehr Druck aufzubauen, weil jetzt auf der Republikseite gesagt werden kann, oh, und jetzt versuchen die Separatisten nicht nur, die zu steuern, sondern sie versuchen wirklich den Planeten zu erobern und damit die Kontrolle über die Banken zu übernehmen. Und also Clovis hat uns verraten, schicken wir unsere eigene Armee dahin. Padme hat nicht so viel Spaß, inklusive der Leute, die in ihrer Begleitung sind, als die Separatisten angreifen. Da werden Klone umgebracht, die zu ihrer Bedeckung da sind. Aber natürlich kommt noch die Republik rechtzeitig zur Hilfe. Und es kommt zu einer sehr zufällig so entstandenen dramatischen Szenerie am Ende, dass sie bei Clovis ist und Anakin kommt dazu und dann stürzt ein abgeschossener Droide in das Fenster von seinem Büro ab und alles kippt und Anakin hält auf einmal Padme und Clovis, die über die Kant baumeln, in seinen Händen, kann aber nur einen von beiden halten, woraufhin Clovis sagt, dann lass mich fallen, loslässt und in die Tiefe stürzt.
Anakin hat spontan vergessen, dass er die Macht hat.
Ja, das war auch, als wir das nochmal geguckt haben, sagte ich auch, wenn man jetzt nur die Fähigkeit hätte, jemanden schweben zu lassen, ich weiß es ja auch nicht.
Gut, bei Anakin und Clovis könnte man auch sagen, ups, was, das war gar nicht, ich habe vergessen, dass ich die Macht habe, blöd gelaufen, so sehr wie sie sich leiden können, aber war schon eine sehr gewollt dramatische Szene, glaube ich.
Ja, das ist ein bisschen sehr gewollt, fand ich, und ja, klar, mit der Macht. Ich meine, in dem Moment ist ja auch irgendwie so, Clovis sagt dann, okay, komm, für dich opfere ich mich jetzt. Und dann, dass er dann in dem Moment nicht sagt, ach komm, jetzt rette ich dich trotzdem, auch wenn ich dich eigentlich richtig kacke finde, ist schon irgendwie, ja, weiß ich nicht. Da habe ich mich auch gefragt, hätte das jetzt so dramatisch sein müssen? Na, ich weiß nicht.
Ja. Das war eher so, was machen wir mit diesem Charakter Clovis, wenn wir ihn nicht jetzt loswerden?
Er weiß zu viel.
Er weiß zu viel. Weg damit. Ja,
Padme verzeiht Anakin danach auch sofort, dass sie zwischendurch sich so aneinander geraten sind wegen seiner Eifersucht mit Clovis. Zwischendurch hat sie ihm ja die kalte Schulter gezeigt. Und jetzt, wo ja gerade den Typen, wegen dem sie sich gestritten haben, in den Tod hat stürzen lassen, ist alles gut. Ist auch so, das ist eine Reaktion unter Stress. Das können wir ihr vielleicht zugute schreiben. Aber ja. Und dann endet es damit, dass offiziell die Banken jetzt Palpatine persönlich unterstellt werden und das Ganze in Ordnung zu halten und der ganze republikanische Senat gemeinsam ruft, lang lebe die Banken, lang lebe die Banken.
Ja. Muss ich übrigens gleich so, das war nicht so eine Szene, bei der ich mich ein bisschen gewundert habe, dass Palpatine so euphorisch ist. Also wir kennen Palpatine ja sonst eher so, ja, da kann ich nichts machen, hast du ja gerade auch schon so erwähnt, ne? Und dass ich bin jetzt getrieben und es ist jetzt blöd, dass die Separatisten da die Kontrolle übernehmen und jetzt macht mal was und gebt mir endlich die Macht sozusagen. Auch in Episode 2, ja gut, dann nehme ich halt die Sondervollmachten, wenn es denn sein muss. Und hier so, für die Banken, also da ist er ja auch voll dabei. Das ist so ein bisschen untypisch irgendwie, das wirkt so out of character für Palpatine. Ich hätte er so gedacht, der steht so da und genießt es halt so in sich hinein, aber fängt nicht an, diesen Ruf quasi zu initiieren.
Tja. Er hat aber so viel Spaß an Zinsen. Ja. Und weißt du, die Macht. Palpatine ist einfach so böse, der mag Steuererklärungen.
Ja, gut, das ist natürlich wieder ein guter Grund, ja.
Ja, der malt sich gerade schon aus, dass er gerade noch mehr Einfluss bekommen hat und dass er jetzt, da kann selbst er sich nicht zurückhalten und stimmt damit
was ein. Was kann ich mir da alles für kaufen? Ja. Was kann ich mir von den leeren Geld besorgen? Naja, er kann ja jetzt Dooku sagen, dass er gefälligst seine scheiß Zinsen zurückzahlen soll. Ja. Dann muss er halt mal einen seiner Paläste auf Sereno für verpfänden und dann ist die Kohle schon da.
Ich meine, es ist ja quasi schon ein Gemeinschaftskonto.
die haben schon zusammengelegt.
Ja, ist ja schon. Geht eh das auf das gleiche Konto, wenn man so will.
Ja, komm, dann streiten sie sich nur.
Wir machen bald ein Imperium, lass uns gleich alles auf ein Konto überweisen, geht schneller.
Ja, aber weißt du was, Dooku, am besten bin ich immer noch federführend und deine Kreditkarte ist nur eine Kopie von meiner Lose zur Sicherheit, falls dir was passieren sollte.
Ja, falls.
Ja, also zwei Dinge müssen wir auf jeden Fall klären im Rahmen dieser Folgen. Erstens, was hat euch dran gefallen? Bei The Good Batch versuchen wir ja immer positive Aspekte hervorzuheben. Was mochtet ihr denn daran?
Boah.
Flo sagt wie insgesamt ein bisschen weniger, habe ich den Eindruck. Deswegen,
okay.
Deswegen setze ich dir jetzt die Waffe auf die Brust und frage dich, was hat dir gefallen, Flo?
Was hat mir gefallen? Ich muss ja echt sagen, ich fand das Worldbuilding cool. Ich fand es cool, diese fünf Chefs da vom Bankenclan zu sehen auf diesen Screens, also die dann irgendwie unten drunter sitzen und oben haben sie diese großen Screens. Das wirkte irgendwie ganz, ich weiß gar nicht, es wirkte dann nochmal so ein bisschen eindrucksvoller. Und das mochte ich da sozusagen so ein bisschen tiefer reinzugehen. Und da hätte ich mir fast noch ein bisschen, also da hätte ich gern noch mehr erfahren. So Worldbuilding-Aspekte finde ich immer richtig toll. Und ich muss auch sagen, so im Nachhinein betrachtet in der zweiten Folge, diese Prügelei fand ich irgendwie auch wahnsinnig amüsant im Nachhinein. Es ist schon, wie er da einfach nicht aufhört. Und ich denke mir jetzt mal so, es war ja eigentlich auch meine Kinder. Also es ist ja eigentlich irgendwie auch noch eine Serie, eine Animationsserie, die sich schon auch irgendwie an Kinder richtet. Und ansonsten, ich fand es insgesamt halt ganz cool, dass so ein bisschen erklärt wurde, okay, das ist quasi ein weiterer Schritt in Palpatines großen Plan, wie er quasi das alles erreichen konnte, wie er quasi die so einen Einfluss nehmen konnte und dass das eben ein Teil davon ist, wie es ihm dann in Episode 3 eben gelingen kann, ein ganzes Imperium auszurufen, dass man das in The Clone Wars jetzt auch in dem Arc halt sieht, so hat er eben die Banken übernommen, so hat er die Kontrolle erlangen können. Das fand ich ganz cool, das zu sehen. Ja.
Ja, also ich muss sagen, gerade dieses Bankenhaus, sag ich mal, wie du sagtest, mit den Sitzen für die fünf und dem großen Bildschirm und dem großen runden Fenster, das von dem Hauptbüro da runterguckt. Das ist ein sehr, 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 sehr cooles Setpiece. Da hat jemand sehr viel Spaß gehabt, das zusammenzustellen.
Definitiv, ja.
Ja. Und ich stimme dir auch zu, die ganze Sache mit dem Worldbuilding. Ich mag es, wenn man Teile der Galaxis erkundet oder Spezies sich anschaut, die sonst nicht so im Fokus stehen. Und die Moon sind so weird. Also die sehen, sehen ja aus, als hätte jemand so ein Knetmännchen genommen, ein menschliches, und dann einfach so dünn gerollt. Dann haben die alle lustige Hüte auf und diese langen Gesichter. Ja, doch.
Ja. Ja, und noch jemand mit Hut gesellt sich dazu, der Bounty Hunter, wie hieß der nochmal? Oh, ich bin
Embo.
Vergessen. Embo. Der hat ja einen tollen Hund und einen tollen Hut, da habe ich mich auch sehr gefreut, den wiederzusehen. Auch wenn diese Verfolgungstag jetzt nicht ganz so viel Sinn ergeben hat, sah schon cool aus, wie er da seinen Hut quasi als, wie so Schlitten nimmt quasi und dann da den Berg runterslidet. Das war schon ganz witzig.
Ja, Embo hat Stil.
Ja, schon irgendwie, ne?
Tobias, hast du noch etwas zu ergänzen, was dir gefallen hat?
Also gefallen hat mir tatsächlich auch einfach der Schritt von Palpatine, die Banken zu verstaatlichen, weil es macht ja irgendwie Sinn, so im Hinblick auf sein Imperium. Ne? Wir wollen alles in der Hand behalten. Es ist halt natürlich schwerer dann zu sagen, wenn der Krieg offiziell vorbei ist, juhu, wir haben gewonnen, jetzt sind wir das große Imperium. Jetzt aber bitte die Banken zu mir, so nach dem Motto. Jetzt schafft er halt in diesem Kriegsmantel, den er da selber geschaffen hat durch Separatisten und Republik, einen Vorwand, um sich die Banken unter den Nagel zu reißen. Und muss sie dann halt nie wieder abgeben, sozusagen. Also das ist schon mal irgendwie verständlich, finde ich. Und das macht auch Sinn, dass er das im Krieg macht, wo er halt quasi seine Separatisten noch als die Boo-Männer benutzen kann. Das hat mir gefallen. Mir hat auch gefallen, generell so die Politik und das auch wieder so durchblitzt, dass die Separatisten eigentlich gar nicht so viel anders sind als die Republik, wenn Count Dooku und Palpatine nicht wären. Das hatten wir damals eben schon bei dieser Helden auf beiden Seiten Folge, die mir halt immer wieder sehr positiv in Erinnerung kommt, mit Mina Bonteri und Co., die wirklich auch für diesen Frieden eintreten. Und hier haben wir halt diesen Beck Lois, diesen Separatisten-Senator mit diesem Gehirnhelm.
Also ist das ein Helm oder
nein,
ist das
sein
Gehirn?
Kopf, glaube ich. Das ist, glaube ich, sein Kopf. Das ist nur so ein Kopfschmuck außenrum. Ja. Der ja dann auch versucht, Dooku davon abzuhalten, das zu tun. Also diese Kontrolle zu übernehmen und quasi gewaltsam das zu erpressen, weil das der Senat der Separatisten nie zulassen würde. Also, dass man da auch wieder sieht, eigentlich wollen beide Frieden, aber komischerweise wird's nix. Also, da ist natürlich wieder die Frage, wie lange kann man das nochmal und nochmal aufwärmen, bis es irgendwann mal auffällt, dass da, obwohl beide Seiten Frieden wollen, dass irgendwie nix wird. Also, da wird es eine gefährliche Gratwanderung, aber insgesamt hat mir das sehr gut gefallen. Und, was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, und dass natürlich Clone Wars auch einen Platz hat für sowas Lustiges und Spannendes wie Banken. Also das muss ich wirklich sagen, weil wenn man jetzt irgendwie guckt auf Disney Plus und man würde irgendwie eine Obi-Wan Kenobi sehen oder Mandalorian und dann geht's irgendwie drum um die mandalorianische Bank, wie viel Beskar und wie viel Zinsen muss man da erheben und sowas. Das würde es ja heute nie mehr geben, aber Clone Wars, irgendwie 6 Staffeln und ja. Auch wenn es jetzt die Lost Missions sind, also wirklich die, die man auch, die waren ja ursprünglich mal für Staffel 5 geplant, diese Folgen, die hat man ja rausgeschnitten und hat sie dann quasi noch so da hinten rangehangen. Also als 13 Folgen, die dann noch zusätzlich kamen als Staffel 6, als die Serie eigentlich schon abgesetzt war. Und aber trotzdem, sie kamen noch raus und sie hatten als Hauptthema den Bankenclan, Zinsen und Korruption und also wirklich so schöne, trockene Themen. Und das finde ich einfach, das ist einfach das Schöne an Clone Wars, dass auch sowas Platz da findet. Dass man sich auch vielleicht nicht immer so ernst nimmt, auch so wie die Sunny Day in the Void und so Folgen, wo du wirklich sagst, okay, gucken wir halt mal ein paar Druiden im Nichts zu, eine ganze Folge lang.
Weiß neben, ne?
Ja, genau. Und sowas finde ich, das ist einfach das, warum ich Clone Wars so sehr mag.
Man muss schon zugeben, dass sie sehr viel mehr ausprobiert haben und sehr viel mehr Unsinn oder Dinge, wie du sagtest, die heute niemand mehr absegnen würde, einfach gemacht haben, weil irgendwie am Ende hat nur George Lucas drauf geguckt und irgendwie halt genickt oder so. Ja. Da ist eine Menge einfach durchgegangen.
Ja. Ich muss auch sagen, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich habe, glaube ich, damals The Clone Wars das erste Mal gesehen, da war ich noch, weiß ich nicht, ein Kind, Jugendlicher und habe das abends immer, lief das 20.15 Uhr immer auf Super RTL, glaube ich. Und dann habe ich das immer geschaut als Kind. Und ich finde, trotz allem, diese Folgen, die eigentlich ja so viel, ich sag mal, erwachsenere Themen auch haben, die habe ich als Kind trotzdem irgendwie auch genießen können. Wenn ich mir das heute nochmal anschaue, sehe ich die irgendwie nochmal mit anderen Augen, würde ich sagen. Oder logischerweise hat man das damals noch nicht so gesehen, diese ganzen Hintergründe mit den Banken und so. Aber man konnte es trotzdem auch als Kind, Jugendlicher trotzdem voll gut schauen, fand ich. Ne? Also es war trotzdem eine Serie, die ich immer gern geguckt habe schon und auch irgendwie wo ich nicht gesagt habe, oh, ist ja voll langweilig. Das schafft die Serie dann doch irgendwie.
Es ist, also ich meine, es ist ja auch ein offensichtliches Verarbeiten der Bankenkrise ein paar Jahre vorher in der Realität. Und ich kann mir vorstellen, dass durchaus die Absicht war, vielleicht können wir Kindern, Jugendlichen das ein bisschen näher bringen, was da so passieren kann mit Korruption und wenn eine Bank zusammenbricht oder sonst irgendetwas. Ich weiß nicht, ob Kinder da irgendwie mehr verstanden haben dadurch, aber mit Lichtschwertern ist alles spannend.
Ja. Man hat ja immer noch die schöne Prügelei dann zwischendurch mit Anakin.
Genau, in der Mitte der 3 Folgen die schöne Prügelei, die 5 Minuten dauert. Ja.
Okay. Ja, das Zweite, was wir auf jeden Fall klären können, nachdem wir jetzt herausgearbeitet haben, was die positiven Dinge sind, ist, was war Palpatines Plan? Ich meine, der Endpunkt ist klar, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, Palpatine kriegt die Kontrolle über die intergalaktischen Banken direkt. Aber der Weg dahin, können wir das nochmal nachvollziehen? Also, der Bankenclan ist pleite. Wir wissen aber nicht, ob Palpatine dafür gesorgt hat oder ob das einfach so ist und er das nutzt. Oder?
Ja. Also würde ich so sagen, ja.
Ich frage mich immer noch, wie das passiert ist. Genau, das ist, ja, genau.
Also es kann natürlich sein, dass er hunderte Scheinidentitäten angelegt hat und diese ganzen Überweisungen bekommen hat, aber
meinst du, das sind ganz viele Schuf-S-Pulpatines? Ja, genau. Und okay, ja. Vielleicht hat er dazu beigetragen oder die Leute dazu angeregt, da Geld verschwinden zu lassen. Aber er nutzt jetzt diese Gelegenheit und schickt Padme als Senatorin dahin, um Geldüberweisungen zu überwachen, weil er damit rechnet, dass Clovis Kontakt mit ihr aufnimmt, um das aufzudecken?
Oder weil er schon weiß, dass sie kein Geld mehr haben. Weil so ein bisschen, also er hat ja eigentlich Kontakte zu den Moon durch seinen ehemaligen Meister. Ich weiß nicht, wie eingetrocknet die mittlerweile sind, die Kontakte, dadurch, dass er Blake es ja schon vor ein paar Jahren dann um die Ecke gebracht hat. Aber theoretisch hat er ja zumindest so ein paar Verbindungen zu den Moon gehabt, auch zu Blakes Angestellten und so. Er war ja damals auch ein hohes Tier beim Bankenclan, glaube ich sogar. Oder halt auf jeden Fall in der Regierung von Scipio. Zumindest im Blakes Roman. Gut, der war da so halb Kanon, da gab es ja noch den Kanon-Cut nicht zu den Folgen. Aber Clone Wars hat ja trotzdem immer ein paar Sachen auch überschrieben, die dann ursprünglich mal Legends waren. Aber ja, also vielleicht hat ihm irgendjemand gesteckt, hey, das könnte leer sein. Vielleicht ja sogar Clovis. Über irgendwelche Ecken. Ja. Und dann hat er Padme hingeschickt und gesagt, ja, mit Padme kann ich gut arbeiten.
Meinst du, Clovis hat sich sein eigenes Grab geschaufelt, indem er da jemandem Bescheid gesagt hat und dann Palpatine gesagt, sehr gut, dann bauen wir dich auf und schicken dir noch diese hübsche Senatorin, auf die du stehst, vorbei. ohne dass du weißt, dass ihr extrem eifersüchtiger Jedi-Ehemann noch hinterherkommt. Okay.
Ja.
Ja, also, und dann finden die beiden holen die beiden die Beweise raus. Er schickt Embo aber hinterher, der bei, ich sehe sie auf sich schießen, aber sie entkommen lassen soll, um den Eindruck zu erzeugen, dass jemand hinter ihnen her ist.
Ja. Um wahrscheinlich den Eindruck zu erzeugen, dass der Bankenclan hinter Rush her ist, weil er das weiß. Ja.
Okay.
Ja, also ich glaube, anders kann ich mir das auch nicht erklären, diese Verfolgungsjagd, dass man irgendwie, ja, okay, ich kann die jetzt nicht einfach entkommen lassen, so, ich muss jetzt so tun, als ob ich den jetzt hinterherjage, weil sonst wäre das unglaubwürdig und die würden das hinterfragen, warum da eigentlich niemand so hinterher ist, wenn wir hier gerade diese ganzen Informationen, die eigentlich geheim bleiben sollten, gerade entwenden und nach Coruscant bringen.
Okay, es darf nicht zu leicht sein, verstehe.
Also, ob das jetzt eine gute Erklärung ist, aber.
Ich meine, die Moon haben ja vorher schon, oder beziehungsweise die Chefs des Bankenclans haben ja vorher schon Padme gefangen genommen.
Ja, stimmt. Mhm.
Und waren ja da auch nicht so begeistert davon, dass sie die Information. Jetzt wird sie vom Jedi rausgeholt, was ja auch wieder einer, das war ja auch so ein komischer Subplot noch, so ganz kurz, dass Palpatine kurz mit dem einen Moon gesprochen hat, also er scheint wirklich noch Kontakte zu haben, fällt mir gerade so wieder ein. Er hat ja noch diesen einen Moon, Sprecher oder ja, Attaché von diesem Rat der Fünf kontaktiert, der ja dann auch Anakin zu Padme gebracht hat und gesagt hat, hier nehmen Sie mit. Und dann haben sich Bankenchefs am Anfang der nächsten Folge beschwert, dass er Padme hat gehen lassen. Und dann ist er ja gesagt, ja, das ist aber euer Problem, weil ihr ja die Banken leer gemacht habt. Und dann ist er in seinen Hinterraum gegangen und hat mit Palpatine gesprochen.
Stimmt.
Okay. Ja. Es ist wirklich so eine Handpuppe. Er spielt die nächste Handpuppe hier. Okay. Und dann übernimmt Clovis mit der Zustimmung von allen die Banken mit Hilfe von Dooku. Dann erpresst Dooku ihn. Dann kommt Dooku mit einer ganzen Armee an. Dann sagt die Republik, die Banken dürfen aber nicht denen gehören. Dann wollen wir lieber, dass sie uns gehören und kommen selber mit einer Armee. Ja. Und am Ende ist Clovis tot, weil Anakin ihn fallen lässt. Das kann jetzt Palpatine aber nicht geplant haben.
Ja, vielleicht hat er gedacht, ja, guck mal, damals in Staffel 2, ne? Da hat er ihn ja auch schon zurückgelassen, diesen Clovis, auf dem Planeten. Und hat gehofft, dass er da endlich mal für seine Sachen zur Rechenschaft gezogen wird, weil er ja auch die Separatisten verraten hat. Und plötzlich taucht er wieder auf. Und dann hat er gedacht, ja, also diesmal, wenn es zu was kommt, lässt er ihn bestimmt fallen.
Ja, gar nicht.
Und diesmal geht er selber sicher.
Ja, ja. In Folge 3 sagt er ja irgendwie auch noch, dann ist er ja kurz nochmal, dann ist Anakin nochmal in dem Büro, als die Separatisten angreifen und er sagt irgendwie, ja, mein Kind, geh da mal hin, guck mal, sorg mal für Ordnung dort auf dem Planeten, flieg da mal hin, du solltest dich darum kümmern. Vielleicht hat er so ein bisschen drauf gepokert. Weiß ich nicht.
Okay. Ja. Er hat persönlich dafür gesorgt, dass der Druiden Fighter, der abstürzt oder so.
Ja, das vielleicht nicht, aber er hat vielleicht drauf gehofft, dass Anakin so eifersüchtig immer noch ist, dass er ihm dann doch irgendwie mal ein Lichtschwert in den Bauch rammt oder so, keine Ahnung. Ja.
Das hätte ihm, glaube ich, sehr gut gefallen.
Ich glaube auch, ja.
Ich stelle mir manchmal vor, dass Palpatine irgendwie so da ist, so, was muss ich noch alles machen, dass der mit dem mal wirklich durchdreht?
Ja. Schon lange gedauert, ja.
Ja. Gut.
Also es ist eine ziemlich, Palpatines Plan, den er immer hat, ja, kann man mal kritisieren, dass er vielleicht immer ein paar zu viele Ecken hat. Ich glaube, man hätte diese Bankenfolgen auch ein bisschen einfacher stricken können und sie wären immer noch kompliziert genug gewesen.
Ja.
Und da gibt es halt auch immer so Mantras so für die Unabhängigkeit der Banken, aber es wird nie so richtig gesagt, warum. Also warum müssen die unabhängig sein? Ich meine, gut, es ist eine Kinderserie, aber man kann ja so sagen, ja, es geht hier um Preissicherung oder irgendwas oder Stabilität des Credits. Wenn die verstaatlicht würden, würde sich ja die Republik irgendwie gute Zinsen geben und die anderen nicht. Und ne? Aber das wird halt nie erwähnt. Und ja, diese ganzen Mantras, die da immer genannt werden und dass Palpatine halt über so viele Ecken da intrigiert. Dass am Ende Erfolg hat, war ja abzusehen. Ne? Also ich meine, das ist ja vorprogrammiert.
Ja, Es ist auch, glaube ich, vorher nie erwähnt worden, wo die Kohle herkommt für eine ganze Klonarmee. Nur es gibt immer mal wieder so, der Senat muss jetzt darüber entscheiden, dass wir neue Klone bestellen und neue Schiffe bestellen und so etwas. Und dass wir das Geld, wenn man Rio Chuchi oder Padme Amidala fragen würde, lieber für humanitäre Dinge ausgeben würden, anstatt für mehr Soldaten aus der Klonkiste. Aber das sich offensichtlich alle Beteiligten an diesem Krieg dafür einfach gnadenlos das Geld bei den Moon zusammenladen und sich diesen Krieg eigentlich gar nicht leisten können. Ja. Ich meine, das ist realistisch in dem Sinne, als dass sehr viele Kriege auf Pump geführt werden, in der Hoffnung, dass man vielleicht die Zinsen nicht bezahlen muss, weil man vielleicht die Banken auch mit aufräumt. Aber wieder die Frage, verstehen Kinder das? Keine Ahnung.
Ja so tief aber wollte man wahrscheinlich nicht gehen dann in der Serie, ja.
Wobei man ja sagen muss, dass Clone Wars auch immer erwachsener geworden ist, ne, mit den Staffeln. Ja. Also ich glaube, das ist einfach mit dem Publikum, das damals 2008 angefangen hat, erwachsener geworden. Das heißt, die Themen sind auch immer irgendwie erwachsener geworden. Gerade wenn man so auch guckt, was Maul und Savage Opressor teilweise für Kriegsverbrechen begehen. Oh, was in Staffel 1 und 2 dann immer eher so namenlose Klone oder Droiden waren, die Opfer. Und jetzt halt eher so an Zivilisten und so. Also es ist ja auch trotzdem immer ein bisschen härter geworden, sozusagen, Clone Wars. Und jetzt haben wir sogar eine Prügelei, also ich meine, zwischen Anakin und Clovis, was ja auch nicht so das beste Vorbild irgendwie ist. Ja, löst eure Probleme mit Faustkampf. Weil da ist ja so ein bisschen der Star Wars-Gedanke nicht mehr da, so, ja, wir klären die Probleme mit Lichtschwert. Oder so.
Ja, damit sind die Probleme meistens schneller geklärt mit dem Lichtschwert.
Aber halt auch ein bisschen auf eine andere Ebene gehoben. Ne? Ja. Als wenn ich mich einfach prügel.
Sieht auf jeden Fall schöner aus, ne? Wenn ich so an Episode 1 denke, ans Ende, sieht schöner aus, wenn die sich mit Lichtschwertern da.
Ich habe aber noch was gerade gelesen, was mir gut gefallen hat. Das war das Gespräch, das war nur so ein kurzer Einschub von Obi-Wan und Anakin, wo es schon ein bisschen andeutet, dass Obi-Wan eigentlich ganz genau Bescheid weiß, was zwischen Anakin und Padme läuft. Ja. Und ihm so versucht, ja, ich hatte das ja auch mal mit Satine. Wobei man da merkt, okay, das war Staffel 5, weil so wie er redet, denkt er, sie lebt noch. Aber bad news. Und genau, aber so halt, dass er so versucht anzudeuten und das dann halt auch passt zu Episode 3, wo er dann mit Padme spricht darüber und eigentlich sagt, ich weiß es, ich weiß, dass da was zwischen euch ist. Und in Staffel 6 gibt es ja auch nochmal kurz so einen Moment in den Folgen, wo er dann auch nochmal, Staffel 7 nochmal mein Wort drauf Bezug nimmt.
Genau, in Staffel 7, ganz kurz vorm Ende. Ich erinnere mich dann noch gut dran, dass es eine Szene gibt, wo, obwohl wir es noch nicht wieder geschaut haben, wo Anakin mit Padme redet und dann rauskommt und draußen stehen alle und so, na, wie geht's Padme? Und so, wir wissen alle Bescheid jetzt. Ja. Gut. Ich finde, ich glaube, die Folgen versuchen auch Clovis irgendwie so ein bisschen als eine tragische Figur aufzubauen. Das hat nicht so richtig funktioniert, weil er einfach nicht sympathisch genug ist, fürchte ich.
Es wird nicht besser. Aber
Und auch die Prügelei macht es nicht besser.
Und auch, dass er da so drauf reinfällt und so, also weiß ich nicht. Also,
sehr offensichtlich.
Es ist schon ein bisschen offensichtlich, ne? Ja.
Er ist halt so provozierend unterwegs auch die ganze Zeit, ne? Also wenn er jetzt wirklich so eine aufrichtige und tragische Figur sein wollen würde und aus seinen Fehlern gelernt haben möchte, dann hätte er ja auch ein bisschen dezenter vielleicht sein können und nicht immer wieder Anakin anstacheln. Auch mal so sagen, ja, ich habe aus meinen Fehlern gelernt, ich mache es jetzt nicht nochmal, ich schmeiß mich nicht nochmal an Padme ran, sondern wir gehen jetzt hier wirklich für die Unabhängigkeit der Banken, warum auch immer, in die und die Richtung. Und ich möchte Bankenclan-Chef werden. Und ja.
Naja, aber dann kam die Liebe dazwischen, die Gefühle, und dann gab es ganz großes Chaos und dann führt es zum Faustkampf.
Und er hat sich so Mühe gegeben, ist nachts auf ihren Balkon geklettert, hat sie auf seine Villa eingeladen, irgendwo in den Bergen von Scipio.
Meine Privatvilla.
Nein, hat alles nichts geholfen. Nee. Gut. Abschließend, ihr als die Literaturfachmenschen hier. Ihr habt ja vorhin schon erwähnt, einen Roman, wo es um die Freundschaft von Obi-Wan und Anakin geht. Was wäre denn gut zu lesen, so als Begleitband oder als Comic für die Zeit, in der wir uns jetzt gerade bewegen? Gibt es da noch gute Werke, die im aktuellen Kanon oder zumindest so semi-kanonisch noch gelten?
Boah, also ich hätte jetzt sofort irgendwie, es ist zwar nach The Clone Wars, aber unheimlich gut ist natürlich immer noch der Roman, der zu Episode 3, der Filmroman dazu. Genau, den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Der spielt zwar danach, aber kann auf jeden Fall, wenn man Episode 3 gesehen hat, sollte man den auf jeden Fall lesen. Der geht da oft noch mal ein bisschen tiefer in vielen Momenten, wo der Film vielleicht ja, in Sachen Dialogen jetzt nicht so punkten kann, sage ich mal. Ja, also der fällt mir jetzt so auf Anhieb ein. Und natürlich Brotherhood. Mhm. Genau,
was genau, heißt Brotherhood. Auf Deutsch?
Bruderschaft oder so heißt
das. Bruderschaft, auf Deutsch,
ja. Genau.
Das ist der, den ihr vorhin schon erwähnt habt.
Genau, der spielt halt direkt nach Episode 2 und da wird auch so ein bisschen erklärt, warum tragen sie dann Anfang von Clone Wars diese halben Plattenrüstungen und so und warum hat Obi-Wan einen anderen Haarschnitt als in Episode 2 und das sind halt alles so kleine Übergang. Also es gibt auch noch einen Plot darüber hinaus. Das ist lustigerweise tatsächlich der auch in dem auch in Episode 3 angespielt wird. Also sagt die Sache da auf Cadoneimodia, die zählt nicht.
Ja.
Das ist quasi die Story, was damals auf Cadoneimodia passiert ist. Also das ist ganz cool. Und der Roman arbeitet auch sehr stark dran, dieses rassistische Ressentiment gegen Neimodianer ein bisschen aufzuweichen. Also dass alle Neimodianer so geldgierige Handelsleute sind, die ja auch in den Filmen mit so unguten Akzenten dargestellt werden, zumindest im Original. Genau, das versucht er so ein bisschen aufzubrechen und auch ein paar sympathische Neimodianer darzustellen. Also das ist ein guter Roman. Und natürlich immer meine Empfehlung auch Schülerin der dunklen Seite. Du hast ja am Anfang auch schon Quinlan Vos erwähnt. Der spielt da eine sehr große Rolle. Da geht es um Quinlan Vos und Asajj Ventress, die zusammen Attentat auf Count Dooku vollbringen sollen, um den Krieg zu beenden. Und damit Quinlan Vos so halb auf die dunkle Seite zieht.
Ja, das ist ein weiteres, wie geht es eigentlich mit Asajj Ventress zu Ende? Ich glaube, sozusagen das Finale von dieser Figur ist viermal oder so mittlerweile erzählt worden in unterschiedlichen Kanon-Varianten.
Ja. Ja, das ist jetzt nicht durch Bad Batch nicht gut gealtert, der Roman, zumindest das Ende des Romans. aber immer noch sehr lesenswert, weil er halt auch tatsächlich auf acht unveröffentlichten The Clone Wars Folgen basiert, also unproduzierten.
Ah, okay.
Ist also einfach die Skripte in Romanform umgewandelt.
Das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ich wusste, ich habe ihn nicht gelesen, aber ich kannte die Inhaltszusammenfassung, weil ich das so unterhaltsam finde, dass Asajj Ventress, jeder, der die Chance hat, ja, erzählt, wie ihre Story zu Ende geht und die nächste Person überschreibt.
Ja.
Okay, gut. Dann ist an dieser Stelle noch die Frage, was passiert bei euch als nächstes? Also wir machen hier bei The Good Batch und generell bei Orgenspalter TV labert weiter wie bisher, sag ich mal. Also wir werden jetzt die nächsten Folgen machen und bald geht es für uns dann auch schon in die 7. Staffel, weil es ja, wie gesagt, nur eine kurze Staffel ist, die 6. Und ich sehe schon, zumindest jenseits von Clone Wars und noch ein paar Folgen Bad Batch und so, einen weiteren Kinofilm, der sich nähert nach einer sehr, sehr langen Strecke von Animation. Aber worüber redet ihr gerade aktuell bei euch im Podcast?
Also wir sind jetzt aus unserer Sommerpause zurück. Wir machen im August immer so eine kleine Sommerpause, um auch mal ein bisschen atmen zu können. Und dann erscheinen immer alle 2 Wochen Folgen. Wir haben jetzt Anfang September angefangen mit unserem Herbst des Imperiums, wo wir dann die Thrawn-Trilogie aus den Legends mal besprechen endlich. Jeden Monat ein Roman. Wurde mal Zeit, also wir haben alle schon mal in irgendeiner Form gelesen oder gehört. Sogar unser 2. Podcast, den wir damals 2018 gemacht haben, war zu Thrawn, aber zu generell, also auch zu den neueren Kanon-Romanen im Vergleich zu den Legends-Romanen und so. Und hier fokussieren wir uns jetzt wirklich pro Podcast auf einen der 3 Romane. Das läuft jetzt bis November voraussichtlich und dann sprechen wir jetzt schon bald, ja, Mitte September über Beware the Nameless, einem High Republic-Roman, der rausgekommen ist, Ende August. Und dann auch mal irgendwann über Star Wars Outlaws, das neue Videospiel von Star Wars.
Ja.
Okay.
Und da die ganzen Verbindungen zu Crimson Rain, also dem Comic 5-Teiler mit Kira zwischen Episode 5 und 6, genau. Und ferner dann neuer Mace Windu-Roman, der im Oktober erscheint, wird besprochen. The Glass Abyss, der kurz nach Episode 1 spielt und so ein bisschen Qui-Gons Vermächtnis durch Mace Windu thematisiert. Und ja, weitere The High Republic-Romane kommen immer.
Oh ja, nächstes Jahr ist da auf jeden Fall das große Ende des Literaturprojekts, die Hohe Republik. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und auch zur Serie The Acolyte sind jetzt für nächstes Jahr noch einige Romane angekündigt, auch wenn die Serie jetzt wohl eingestampft wurde. Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und da werden wir sicher auch noch drüber reden und rezensieren und berichten. Ja.
Wobei ich an dieser Stelle instinktiv sagen muss, die Serie wurde nicht abgesetzt, sie wurde nicht verlängert. Ja. Das war ja
Ja, ja.
Ursprünglich zumindest von Disney aus nie mehr als eine Staffel geplant. Und jetzt wird keine zweite kommen. Das ist,
okay, ja.
Ist vielleicht Korinthenkackerei, ja. Aber ja, es ist ein Unterschied, ob man etwas, was geplant war, absetzt oder ob man etwas, was nicht geplant war, auch nicht macht.
Das stimmt natürlich. Genau, es geht nicht weiter. Ja.
Ja. Das Acolyte-Fass könnt ihr dann ja aufmachen, wenn ihr über die Romane dazu redet. Das wird sicher toll.
Ja, aber wir, ja, bei unserem Team sind auch nicht viele begeistert davon, dass es nicht fortgesetzt wird. Und ja, dieses Wording, das übernimmt man schon so instinktiv, ne? Aber, ja, aber man sagt ja auch nicht, Obi-Wan Kenobi wurde eingestampft oder Book of Boba Fett wurde eingestampft. Da war ja auch nie eine zweite Staffel geplant. Ja. Also von daher, ja, das stimmt.
Ja.
Ich hätte von allem mehr genommen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da anspruchslos, aber häufig, selbst wenn es mir nicht viel mehr gibt, sitze ich da und freue mich. Oh, guck mal, ein neuer Planet, den ich noch nicht kannte.
Ja.
Den mag ich. Hallo, neuer Planet. Schön, dich zu sehen. Jedes bisschen Worldbuilding, wie Flo auch sagte, das freut mich, was neu beleuchtet wird in der Galaxis.
Ja, und cool. Wir sind ja auch aus Literatur dann Sicht auch immer so, es gibt natürlich Romane, die uns auch nicht gefallen. Deswegen sagen wir jetzt, wir brauchen aber nie wieder einen Roman von diesem Autor. Also es kann ja auch, selbst wenn man jetzt nicht die Freude an der Serie hat, kann man ja sagen, gut, aber vielleicht gefällt es irgendjemandem. Also es muss ja jetzt nicht, oder jemand anderem halt, es muss ja jetzt nicht mir alles gefallen, was rauskommt. Und dann immer gleich in den Krieg zu ziehen, wenn man ein bisschen was ist, was einem nicht so gefällt, finde ich halt auch, ja, kann man deine Lebenszeit, glaube ich, anders mit verbringen, als gegen sowas wie Acolyte zu schießen.
Ja. Da stimme ich zu, auf jeden Fall.
Gut. Dann bleibt mir, mich zu bedanken, dass ihr mich unterstützt habt bei dieser Folge von The Good Batch und darauf hinzuweisen, dass man euren Podcast vermutlich überall bekommen kann, wo man seine Podcasts catcht.
Spotify, Feed über Podcast Addict und Co. Ja, genau.
Sehr gut. Und dann vielen Dank, Tobias. Vielen Dank, Flo.
Danke, dass wir hier sein durften.
Ja.
Sehr gerne.
War sehr schön.
Und ja, bis dann vielleicht auf ein andermal. Wenn wir, keine Ahnung, vielleicht reden wir ja mal über Romane und über Kanonwechsel oder dergleichen in der Zukunft. Aber für heute mache ich die Aufnahme dann an dieser Stelle mal aus. Tschüss!
Tschüss! Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal!